Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 6. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feiern. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete: Es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer, zählten schon 5000, auf den grasbewachsenen Hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Und ebenso machte er es mit den Fischen. Und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen. Doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus: Dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein.
Hallo, ihr Lieben, schön wieder bei euch zu sein. Wer hat diesen Bibelabschnitt schon mal gehört? Mal Hand hoch. Also eigentlich jeder, denke ich, weil das zu den allerberühmtesten Bibelstellen gehört. Ob in der Schule oder im Kindergottesdienst, wirklich fast jeder kennt diese Bibelstelle. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie Potenzial hat, dich neu anzusprechen, auch wenn du sie schon kennst. Also mich hat sie zumindest neu bewegt, also sagen wir mal, let's go. Ich hangel mich dem Text entlang, also den die Miriam eben vorgelesen hat. Also wenn ihr eure Bibel in Papierform habt oder auf dem Handy, könnt ihr gerne die passenden Verse mitlesen. Vers 1. Der letzte Text in Kapitel 5 endet in Jerusalem mit der Heilung des Gelähmten am Teich Bethsaida. Und jetzt sind wir inzwischen 28 bis 33 Stunden Fußmarsch wieder nördlich am See von Tiberias, der auch See Genezareth genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, an denen er die Kranken heilte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir springt das Wort weil total raus. Da kommt mir die Frage: Warum folgst du Jesus nach? Oder warum folgst du Jesus noch nicht nach? Manchmal haben wir das so in uns, wie wenn sich kleine Kinder streiten. Da hatten Miriam und ich die gleiche Idee. Und wenn die Argumente einfach ausgehen in so einem Streit, dann kommt halt, weil halt. So. Und die Frage ist: Ist unser Weil wirklich gefüllt und begründet? Oder ist es eher ungreifbar, schwammig, vielleicht sogar recht leer und undefiniert? Ich glaube, dass dieses Wort wirklich echt ein wichtiges Wort ist. Die Menschen folgten Jesus nach, weil er Wunder tat. Sie waren so wie die Gaffer bei einem Autounfall. Ey, da geht was und ich muss das mitkriegen. Ich bin neugierig, was passiert denn da? Ich will mitreden können. Ich will das nicht verpassen. Aber wenn wir weiterlesen in den Kapiteln, also man könnte ja erst sagen, ja, das ist vielleicht eine Unterstellung, dass sie so sind wie die Gaffer bei einem Autounfall. Aber wenn wir weiterlesen im Kapitel, scheint es doch wirklich eine Lust auf Wunder zu sehen gewesen zu sein. Wir bleiben aber bei unserem Abschnitt, weil wir sind zwar erst am Anfang der Predigt, aber weil uns dieser Text das uns gerade mal als Vorlage bietet, möchten wir uns jetzt eine Minute zum Hören oder zum Reflektieren nehmen. Wir nennen das bei uns in der Gemeinde One Minute to Hear, also eine Minute zu hören. Und das ist ein fester Bestandteil in unserem Gottesdienst, weil wir uns wirklich Ruhe gönnen wollen, um auf Gottes Stimme zu hören. Das ist wie in einem echten Dialog mit einem Menschen, nicht nur immer senden, sondern auch mal empfangen können. Und ich möchte euch jetzt diese Minute geben des Hörens, und zwar mit folgender Frage: Warum folgst du Jesus? Oder warum folgst du Jesus eben noch nicht? Und ihr habt alle einen Zettel bekommen und einen Stift. Und da lade ich euch jetzt ein, dass ihr euch eine Minute der Stille nimmt, einfach mal zu überlegen, warum folge ich Jesus oder warum folge ich Jesus noch nicht. Und wir machen einfach mal 2 Minuten, 1 minute to hear, 1 minute zum Hören, 1 minute to write nehmen wir noch dazu, 1 minute, um aufzuschreiben. Also in 2 Minuten geht's weiter. Das sind jetzt eure 2 Minuten. Wenn du jetzt gerade nicht so richtig zur Ruhe gekommen bist, um Gott zu hören, möchte ich dich ermutigen, dass du das zu Hause nochmal probierst. Denn es tut wirklich auch gut zu hören, wenn Gott spricht und nicht immer ihm nur zu sagen, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Weil in meinem Leben ist es so gewesen, dass ich schon in einer christlichen Familie groß werden durfte. Es kam aber doch der Moment, wo ich mich selbst entscheiden musste, möchte ich eine persönliche Beziehung mit Jesus eingehen, möchte ich ihm nachfolgen oder nicht. Wenn du selber noch so am Mitschwimmen bist, sage ich jetzt mal, und keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dir sagen, auch wenn es hart klingt, dass du das Wesentliche, was Jesus dir anbietet, verpasst. Wenn du Jesus aus der Tradition oder weil es halt meine Familie oder meine Freunde so machen, wenn du ihm deshalb folgst, dann ist das ähnlich wie diese Menschenmenge. Du hast den tiefen Sinn und die Liebe und Anerkennung und Hoffnung und Zuversicht noch nicht erlebt, die Jesus dir schenken möchte. Es gibt verschiedene Weils, die verursachen können, dass wir wirklich innerlich eine Blockade haben, die uns verhindern, Jesus so zu erleben, wie er wirklich ist. Wir können verursachen, dass wir nicht so viel Jesus erleben, weil wir unser Ding durchziehen. Und weil wir uns Jesus nicht ganz hingeben. Bei mir war es zumindest so. Jesus war ein Teil von meinem Leben, aber so richtig was mit ihm erlebt, habe ich nicht. Es war auch irgendwie okay so für mich, ich kannte es ja nicht anders. Ich machte mehr oder weniger das, wozu ich Lust hatte. Klar, Gottesdienst gehörte für mich schon von klein auf fest dazu, mich auch in der Gemeinde einzubringen, wo es mir Spaß macht, das gehörte für mich auch dazu. Doch kam ich irgendwann ins Grübeln und Zweifeln ist, wenn Gott wirklich derselbe gestern, heute und morgen ist, komisch, er hat so viele krasse Wunder getan. Und wenn ich mit Menschen unterwegs war, die wirklich eine lebendige Interaktion, eine lebendige Beziehung mit Jesus hatten, die haben richtig was erlebt. Und da habe ich gemerkt, das wollte ich auch. Und das ist auch immer noch mein Gebet, immer wieder. Ich möchte Gott, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Und Ich möchte wirklich erleben, wie er größer ist als alles andere in meinem Leben. Weil er den Überblick hat und weil er die Liebe ist. Und seitdem ich das so bete und es ernst meine, habe ich Wunder erlebt. Und ich habe auch erlebt, wie ich schwierige Situationen meistern konnte, die ich mir alleine vorher nicht zugetraut hätte. Und ich bin gewiss, dass wenn ich sterbe, ich bei Jesus sein werde. Das ist auch ein Geschenk, das aus dieser lebendigen Beziehung zu Jesus entstanden ist. Mein Alltag und meine Ewigkeitsdanken, die sind anders als vorher. Sie sind mit Hoffnung und Zuversicht durchdrungen, weil ich mit dem unterwegs bin, der alles weiß, alles sieht und alles kann. Und der Text zeigt uns weitere Gründe auf, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Jesus ist in den Bergen mit seinen Jüngern. Er hat etwas Vorsprung im Vergleich zu der Menschenmenge. Einfach so, man könnte fast sagen, Lost steht hier in Vers 4, dass es kurz vor dem Passafest ist. Ohne Kontext könnte man meinen, oder ist das eigentlich nur ein Nennen des Datums? Ich finde es mega cool, dass dieser Passasatz hier wieder erwähnt ist, weil es uns auf das Wesentliche schauen lässt. Gott hat die Israeliten nämlich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit und das wird an Passa gefeiert. Jesus ist gekommen, um allen Menschen die wahre Freiheit zu schenken. Deshalb wurde er Mensch und starb ohne Schuld, damit wir frei sein können, wenn wir an ihn glauben. Er schenkt Freiheit. Also nicht einfach nur ein verlorener Satz hier, sondern wirklich Fokus auf das Wesentliche. Durch Jesus erhalten wir das, wonach wir zutiefst hungern. Die Menschen kommen und Jesus sieht sie. Er weiß, dass die Menschen bergauf unterwegs waren und kennt auch ihre Bedürfnisse. Er weiß, dass sie Hunger haben und demnächst auch was essen müssen, damit es ihnen gut geht. Und auch wenn Jesus ihre Motive kennt, möchte er ihnen in ihrem Hier und Jetzt begegnen und ihnen dienen. Sie wollen Wunder sehen, aber dass es so viel zu futtern geben wird, damit haben sie sicher nicht gerechnet. Es folgt die Stelle, wo Jesus Philippus auf die Probe stellt. Übrigens war der Heimatort von Philippus nur etwa 14 Kilometer weit entfernt. Er stammte aus Bethsaida und kannte sich somit sicherlich gut aus in dieser Gegend. Wie geht es dir mit diesem Vers? Findest du, es hört sich gut an, auf die Probe gestellt zu werden? Hand hoch. Also, ich mag nicht gern auf die Probe gestellt werden und ich denke, euch geht's auch ähnlich. Ich persönlich fand diese Stelle echt ziemlich unangenehm. Warum sollte Jesus Philippus oder auch mich auf die Probe stellen? Ich lese den Vers gerade noch mal vor. Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Vom Gefühl her bleiben wir oft an diesem Wort Probe hängen. Dabei ist der zweite Teil des Satzes eigentlich das Wichtigere. Jesus wusste schon, was er tun würde. Also Fakt und Basis ist, dass Jesus einen guten Plan hat und ihn letztlich auch umsetzt. Kurzer Break. Ich bin bei den christlichen Pfadfindern, den Royal Rangers in Gladenbach, aktiv. Und dort sprechen wir von dem Wachstumspfad, auf dem wir uns alle befinden, ob als Kind oder als Erwachsener. Und wir sind alle noch am Lernen. Und Lernen heißt auch ausprobieren. Was Neues wagen und schauen, ob es unser Ding ist oder eher nicht. Ob es schon klappt oder ob wir noch üben müssen. Und ich glaube, dass das so ein Moment für Philippus war. Jesus hat ihn gefragt und Philippus hat gerechnet und kam zum Schluss, dass Jesu Aktion wirklich mega viel Kohle kosten würde. Interessant, dass Jesus mit Philippus sprach. Andreas hat das aber wohl mitbekommen und mitgehört und auch überlegt, ja, wie könnte man das denn jetzt lösen? Er hatte einen anderen Ansatz und fand einen kleinen Jungen mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Andreas fand schon mal einen Anfang, sagte aber, was ich glaube, wir menschlich alle nachvollziehen können, doch was nützt das bei so vielen Menschen? Wer von euch glaubt denn, dass er recht schlau ist? Ihr müsst jetzt keine Hand heben, ist schon okay. Also ich würde von mir sagen, ich glaube, ich habe eine recht gute Menschenkenntnis und kann ziemlich gut beobachten. Daraus kann ich oft schon gute Schlüsse ziehen. Vielleicht geht es dir im Leben auch so. Aufgrund deiner Erfahrung oder deines Alters, deines Wissens etc. glaubst du, Situationen oder Menschen richtig einordnen zu können und sagst, es geht oder es geht nicht. So haben es Philippus und Andreas auch gemacht, obwohl sie schon so viel mit Jesus erlebt haben. Und wenn du auch mal wieder in so eine Falle trittst, glaube ich, ist wichtig, dass du, auch ich, dass wir Gott Gott sein lassen. Hey, wir mögen richtig schlau sein, aber Gott ist und bleibt schlauer. Hey, wir mögen auch richtig stark sein, aber Gott ist und bleibt stärker. Wir mögen auch richtig weise sein, aber Gott ist und bleibt weiser. Wir halten so oft so viel von uns selbst und zeigen somit, dass wir bei so einer Probe noch nicht so gut abschließen, wie wir uns selbst vielleicht eingeschätzt haben, weil wir Jesus und sein Können nicht mit in die Rechnung einbezogen haben. Und das soll uns nicht entmutigen, aber doch uns auch die Augen öffnen. Gott ist größer und Jesus hat hier seinen Plan und hat auch für dich und mich einen guten Plan. Und mit ihm zusammen wird es einfach besser. Lasst uns das wirklich bei all unserem Können und allem, was wir sehen und erkennen, nicht vergessen. Er hat einen guten Plan. So, die Jungs durften sich ausprobieren und Jesus schimpft sie auch gar nicht, dass sie menschlich geantwortet haben. Er macht weiter. Alle sollen sich erstmal setzen. 5000 Männer sind hier genannt und wir können davon ausgehen, dass es noch einige Frauen und Kinder dort zusätzlich gab. Manche schätzen, dass etwa 10.000 Menschen gewesen sein können. Ich habe mich erneut gefreut an der Liebe, die Jesus für seine Menschen hat. Einfach so im Kleinen. Hier steht, es waren grasbewachsene Hänge. In einer anderen Übersetzung heißt es, dort, wo sie sich niederließen, gab es viel oder dickes Gras. War jemand von euch schon mal in Israel? Jetzt dürft ihr wieder Hand heben. Noch nicht so viele, okay. Aber ihr habt bestimmt auch schon viele Bilder von Israel gesehen. Hey, da ist es echt ziemlich trocken oft, gell? Es gibt viele Steine. Ja, es war Frühling, das wissen wir ja, weil Passa jetzt bald war. Und somit war es noch nicht so arg trocken. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass es eine Gegend war, wo es viel Gras gab. Jesus gibt den Auftrag, dass sie sich setzen sollen und kümmert sich sogar darum, dass sie es bequem haben. Mich hat das echt bewegt, denn wenn er uns einen Auftrag gibt, wird er sich auch auf dem Weg um uns kümmern. So wie es in Psalm 23 so zusagekräftig heißt. Wir haben alle bestimmt zu Hause auch einige Bibeln und sowieso digitalen Zugriff zu allen möglichen Bibeltexten und allen Varianten. Damals war es aber echt wertvoll und viel Arbeit, solche Texte zu schreiben und zu vervielfältigen. Und dennoch steht dieser Satz mit dem vielen Gras da, eigentlich unbedeutend und doch so fürsorglich. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns einen Auftrag hat oder sogar mehrere Aufträge von Gott in seinem Leben bekommt. Und wenn du gerade in so einem Auftrag bist, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus ist bei dir und er kümmert sich um dich. Auch wenn du ihn gerade nicht siehst oder fühlst, er ist da. Und wenn du Angst hast vor einem Auftrag, dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott größer ist. Und wenn du dich voll auf ihn ausrichtest, dann wirst du erleben, wie er mit dir diesen Auftrag grandios erfüllen wird. Und wenn du den Eindruck hast, du hast gerade keinen Auftrag, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich danach ausstreckst. Bitte Gott, dir zu zeigen, wo er dich gebrauchen möchte, um seine gute Botschaft in die Welt zu bringen. Denn das hat er mit jedem von uns auf unterschiedliche Arten vor. Er wird sich um uns kümmern. Da dürfen wir ihm ganz vertrauen. Und wenn es anders wird, als wir uns vorgestellt haben, wir können ihm trotzdem vertrauen. Denkt bei Zweifeln immer wieder an das gemütliche Gras. Er versorgt. Auf dem Weg durchs Leben versuche wie ein Kind zu vertrauen. So wie das Kind, welches sein Proviant scheinbar gerne geteilt hat. Wir lesen zumindest nicht, dass Andreas dem Kind das Essen einfach weggenommen hat. Da hätte Jesus bestimmt eingegriffen, so wie er das bei den Jüngern tat, als sie die Kinder von Jesus weghalten wollte. Das Kind gab, was es hatte, und Jesus machte so viel mehr draus. Jesus braucht uns nicht, aber er gebraucht uns gerne. Wenn wir Gott geben, was wir wissen, was wir können, was wir haben, dann wird er mehr draus machen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir all in gehen, dass wir echt staunen werden. Das Kind hätte ja auch sein Essen verstecken können und es für sich behalten können, aber er gab es im Vertrauen und durfte ein großes Wunder erleben. Immer wieder in Liedern singen wir, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Warum fällt es uns dann oft so schwer, es an ihn auch wieder abzugeben, damit er was Größeres draus machen kann? Wahre Freiheit, wahres Nachfolgen hat viel mit Demut zu tun. So wie Johannes der Täufer sagt, er, also Jesus, muss größer werden und ich geringer. Und auch dabei möchte Gott uns helfen. Wir dürfen ehrlich sein und ihm sagen, wo es uns schwerfällt, ihm zu vertrauen, wo es uns schwerfällt, uns seinem Willen unterzuordnen. Er lässt uns auf unserem Wachstumspfad, auf dem Weg durchs Leben, nicht im Stich. Im Gegenteil, so wie es im Psalm 23,5 heißt, mein Becher fließt über. Und so war es auch mit den Restekörben. Jesus betet, und das Essen reicht auf wundersame Weise für alle. Wirklich, bis alle satt waren, hat Jesus gewartet. Wow. Und dann diese symbolische Anzahl der Reste. 12 Jünger, 12 Stämme Israels, 12 Körbe mit Essen. 12 Körbe, die beweisen, dass Jesus sich um seine Menschen kümmert und er das Unmögliche möglich machen kann. Er macht mehr draus. Ja, wie im Psalm 23 auch erwähnt, gibt es das Tal der Finsternis. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles wirklich immer easy ist im Leben. Es ist nicht immer alles toll, aber Jesus ist da und er versorgt uns. Auch gerade bei solchen schweren Fragen oder Zeiten im Leben finde ich es total ermutigend, mit älteren Christen zu sprechen. Denn oft können sie mit etwas Distanz auf schwere Situationen zurückblicken und können sagen, dass sie damals getragen waren. Und wenn wir mitten in so einer Chose stecken, fühlt es sich nicht immer so an. Wie gut es dann tut, sich gegenseitig ermutigen zu können. Ja, in unserem Text war das Ergebnis des Wunders bei vielen Menschen der Glaube. Sie waren vermutlich erinnert an die alte Schriftstelle aus 5. Mose 18, Vers 15. Der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, der aus eurem Volk erwählt ist. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Doch war die Erwartungshaltung der Menschen an diesen Propheten anders, als es Gottes Plan war. Jesus wollte nicht so ein König werden, wie die Menschen das damals wollten. Jesus wurde Mensch, um letztlich für uns zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Es ging ihm nicht um Reichtum oder Diktatur. Es ging ihm immer um die Beziehung zu seinen Menschen. Und das hat sich nicht verändert. Spoilern ist zwar uncool, aber ich denke in diesem Fall schon okay. Weiter in den Versen 68 und 69 steht: Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus hat die Worte, die unser Herz so berühren, wie die Worte eines anderen Menschen das nie können. Er spricht Worte, die uns erfüllen mit allem, was wir brauchen. Da hungern wir nicht mehr nach der Anerkennung von anderen Menschen, weil er das Verlangen in uns stillt. Er spricht Worte, die uns Wegweisung geben, auch wenn wir den Durchblick nicht mehr haben. Er spricht Worte des Friedens in unsere aufgewühlten Gedanken. Er spricht Worte ewigen Lebens, die über dem stehen, was in dieser Welt alles so abgeht. Wie gut es tut, sich nicht mehr um die eigenen Dinge kreisen zu müssen, sondern losgelöst zu sein von dem und zu erleben, was wirklich zählt, die Beziehung zu Gott. Denn so sind wir eigentlich erschaffen, um in Beziehung zu unserem Schöpfer zu sein. Das war auch Jesu Kraftquelle. Er zog sich zurück, um alleine wieder zu beten, denn er wusste, dass das Wichtigste ist, die Zeit mit Gott in dieser Beziehung, in diesem Austausch, durch eine lebendige Beziehung. Ich wünsche mir, dass du in deinem Weil ermutigt wurdest, dich ganz nach Jesus auszustrecken und ihm wirklich nachzufolgen, um mehr mit ihm erleben zu wollen. Wenn du das gerne festmachen möchtest mit Jesus, dann sprich gerne nach dem Gottesdienst mit einem Mitarbeiter. Das ist die wichtigste Entscheidung für dein Leben und da nehmen sich alle voll gerne Zeit für. Ich wünsche mir auch, dass du mutig mit ihm vorangehst, weil du weißt, dass er da ist und dich auf deinem Weg versorgt. Und darüber hinaus verwandelt er das, was du ihm Verfügung gibst an Zeit, Kraft, Materielles, in etwas Erstaunliches. Anhand der Mitschrift möchte ich zusammenfassen. Wir haben angefangen mit der Frage: Warum folgst du Jesus? Weil er schenkt Freiheit. Er hat einen guten Plan, er versorgt, er macht mehr draus. Und das alles durch eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ihr habt alle eure eigenen Gedanken gemacht. Und ich wünsche mir, dass euer Weil vielleicht noch ein bisschen voller wird jetzt. Und dass die Liste noch viel, viel länger wird, solange ihr noch mit Jesus unterwegs seid, bis wir irgendwann dann alle wieder vereint sind im Himmel. Und genau, ich wünsche euch, dass dieses Weil nicht nur bei euch bleibt, sondern wirklich auch in die Welt hinausgeht. Amen.